Ihr hört Katz, den kritischen Film-Podcast vom Filmfestival in Venedig, Folge 6, heute mit Dominik Camaisade.
Ja, hallo.
Und Christian Eichler, das bin ich. Hi. Dominik, du bist Filmkritiker beim Standard und deine wievielte Mostra ist es?
Also ganz genau weiß ich es nicht, weil ich irgendwie da nicht so richtig sozusagen mir das immer aufschreibe, um mich dann auch richtig zu erinnern, aber ich schätze mal so 12., 13. vielleicht.
Ja. Ja. Bist du jemand, der ein Filmtagebuch führt?
Tagebuch im engeren Sinne nicht, aber ich mache schon immer Notizen und schreibe mir sozusagen bei Filmen, die ich mochte, dann nochmal Dinge zusammen und so, ja, das schon.
Mhm. Ja. Und was schreibst du jetzt übers Festival, so Festivalkolumnen quasi, oder?
Also von der Biennale mache ich im Grunde genommen so klassische Festivalberichte, die sozusagen so ein bisschen Hintergründiges bringen und dann halt meistens so 2, 3 Filme sozusagen zusammendenken.
Ja. Ja.
Genau, also keine Kritiken im engeren Sinne, dass man jetzt irgendwie die ganzen Filme oder so schon besprechen würde. Ja.
Ja. Wir sind jetzt so knapp eine Woche da. Wie geht's dir? Ja. Wir sind ja draußen wieder, das Wetter ist immer noch top. Ein Tag war irgendwie mal so Regen, aber jetzt ist schon wieder davon eigentlich nichts zu sehen. Aber ich habe das Gefühl, so langsam schlaucht es ein bisschen. Also geistig merke ich so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, das ist immer so. Es gibt, glaube ich, noch so einer Woche, gibt es mal irgendwie so diesen klassischen Festival-Hänger, wie man in Wien sagt, wo man dann irgendwie aufwacht und eigentlich gar keine Lust hat, zuerst ins Kino zu gehen. Aber es fällt einem hier in Venedig ja dann doch immer leicht, weil die Sonne so schön scheint. Und wobei ich jetzt schon auch andere Festivalausgaben erlebt habe, wo es dann irgendwie 5 Tage irgendwie auch geregnet hat und das Casino irgendwie überschwemmt war und irgendwie nach irgendwie nassen Fetzen irgendwie gestunken hat.
Ja, das regelt da durch, ne? Auch das habe ich gestern gesehen, da haben sie so ein paar Mülleimer hingestellt und so. Das fand ich ganz
nicht
niedlich.
Nicht wirklich wasserdicht.
Bröckelt ein bisschen die Fassade. Ich wohne ja noch auf dem Festland, da in so einem Airbnb und fahre immer jeden Tag hier rüber. Und da ist auch, war die ganze Straße auch geflutet. Also es hat schon fast so in die Wohnung reingeschwappt. Und ich hatte natürlich auch keine Regenjacke dabei oder so, aber da lag ein Schirm. Aber dann habe ich kurz gewartet, dann ging es noch. Aber
Ja,
finde ich eh interessant.
Zumindest ein Gewitter gehört dazu. Also das ist schon, ist auch immer sehr dramatisch.
Ich finde, das hat aber eh so eine, weißt du, so eine leichte Tragik auch in Venedig zu sein, weil man sich so denkt, okay, wie lange wird es die Stadt eigentlich noch geben? So, also wenn der Meeresspiegel ansteigt und so und der Klimawandel kommt, so, das finde ich auch irgendwie, musste ich jetzt auch öfter dran denken.
Gut, da tüfteln sie ja, glaube ich, an ganz vielen Ideen, wie sich die Stadt auch irgendwie länger noch erhalten lässt.
Ja.
Ich glaube aber, was noch dazu kommt, ist halt, dass Venedig generell irgendwie eine Stadt der Melancholie ist.
Ja.
Also, und auch irgendwie der Lido in seiner irgendwie bisschen verblichenen Pracht strahlt seine gewisse Melancholie aus. Und ich finde, das hat sich dieses Jahr dann nochmal vermischt mit so diesem sozusagen Pandemie, mit dieser Pandemie-Ausgabe, wo man dann auch das Gefühl hat, da gibt es jetzt ganz viele Leute, irgendwie so der harte Kern, der nach Venedig gefunden hat und so ein bisschen durchatmet und froh ist, dass das Festival stattfinden kann. Und zugleich ist man auch so ein bisschen traurig irgendwie. Ja? Also so quasi, wie wird es weitergehen? Was kommt noch alles auf uns zu? Wie kommt die Branche, die Filmbranche insgesamt durch die Krise? Solche Dinge.
Ja. Ich finde den Lido eh interessant, weil das ja noch so zu teilen, also hier sind ja auch so kleine Kanäle und sowas, ne, und noch so an Venedig angebunden ist, aber du dann auf der anderen Seite, wo jetzt die Kinos sind oder so, du dann auf dieses weite Meer einfach so drauf guckst, das ist eh nochmal so ein ganz interessanter Ort, finde ich.
Mhm.
Wie geht's dir so an sich hier so mit der ganzen Corona-Geschichte und sowas, frage ich natürlich jeden, aber interessiert mich natürlich auch von dir. Am Anfang hatten wir alle, glaube ich, so ein bisschen eher Schiss, jetzt habe ich das Gefühl, so nach einer Woche sind wir alle so ganz gut dran gewöhnt.
Ja, ich finde einfach mal prinzipiell toll, wie sie das organisiert haben. Bei den Italienern hat man ja dann doch immer so ein bisschen Skepsis, wie sehr sie das auf die Reihe kriegen. Manchmal sind sie ja doch immer gerne auch ein bisschen lässiger irgendwie unterwegs. Ich finde, das ist echt ein wirklich super vorbereitetes Festival. Ich habe mich da irgendwie ganz gut eingewöhnt. Ich habe mich eigentlich von Anfang an recht sicher gefühlt, weil sich die Leute auch sehr gut irgendwie an diese ganzen Vorschriften gehalten haben. Und wie gesagt, dazu kommt eben noch dieses Grundgefühl, das ich irgendwie interessant finde. Also man hat schon irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass die Leute verstehen, dass da jetzt irgendwie mal wieder Leben zurückkehrt und dass man da auch irgendwie so ein bisschen zusammenhält, beziehungsweise mit so einem vielleicht größeren Ernst das Festivalgeschehen verfolgt, auch im Wissen, dass das Programm jetzt vielleicht nicht das allerbeste ist. Es gibt natürlich in der Auswahl da Einschränkungen, allein durch die Filme, die zur Verfügung standen. Und dann fällt halt dieser ganze übliche irgendwie Glamour-Wahnsinn irgendwie deutlich reduzierter aus, und das finde ich eigentlich auch angenehm, ne? Also nicht, weil ich jetzt die Hysterie irgendwie, also die gehört schon irgendwie dazu zum ganzen Film.
Das ist schon krass, aber diese Mauer, die sie vom roten Teppich aufgebaut haben, das fand ich auch so bizarr, als der gestern Abend nochmal dran vorbeigekommen ist. Du siehst so das Publikum, das auf diese Mauer schaut, über der Mauer ist so ein Bildschirm, dann siehst du Prominente, ich kannte jetzt die gerade rübergelaufen waren, nicht, aber siehst, die gucken so drauf und dann geht so eine ganz kleine Tür auf und dann kommen die vom roten Teppich einfach so raus und stehen da und rauchen oder sowas. Und das fand ich auch so, diese Trennung quasi zwischen Publikum und Prominenz, auch aufgrund der Pandemie, fand ich irgendwie auch interessant.
Ja, sie kommunizieren halt dann nur noch mit der Kamera quasi. Mhm. Ne? Also das gab es ja immer schon, dass da irgendwie so dieser Bildschirm ist, sondern gab es halt zusätzlich dann die ganzen Leute, die irgendwie reingegriffen haben und irgendwie Autogramme wollten und so weiter. Und das geht natürlich heuer nicht.
Ja. Ich habe vorhin im Vaporetto Christopher Dörr, der war vor ein paar Tagen hier im Podcast, getroffen und wir haben so ein bisschen über die Filme geredet und er meinte so, dass er das Gefühl hat, wenn er aus dem Festival ist, findet er die Sachen eher besser, als er sie wahrscheinlich zu Hause finden würde, weil er immer denkt, da ist ja eine Jury, die hat das ausgewählt. Ich glaube, ich finde die Sachen auf Festivals eher schlechter. Wie ist das bei dir und vor allem jetzt zu Corona? Hast du das Gefühl, man ist wohlwollender oder ist es wie immer? Wie ist das bei dir?
Ich bilde mir ein, dass man nicht viel wohlwollender, also ich zumindest bin jetzt nicht viel wohlwollender, glaube ich, wenngleich ich vielleicht irgendwie prinzipiell mit so einer größeren Leidenschaft dabei bin, weil es einfach jetzt schon lange kein Filmfestival gab, zumindest kein physisches. Generell würde ich sagen, dass man die Filme fast auf einem Festival kritischer sieht als zu Hause und dann irgendwie, wenn man draufkommt, dass, oder wenn man die Filme dann wieder sieht, also ich schaue mir die ja dann meistens nochmal an, wenn sie dann starten, und dann komme ich drauf irgendwie, wie toll der eigentlich, oder dass der viel toller ist, als ich ihn in Erinnerung hatte, weil man im Festivalgeschehen dann manchmal schon so ein bisschen mürbe wird und die Filme vielleicht nicht ganz so irgendwie hochhält, wie man sie vielleicht im Vergleich dann zum Alltagsprogramm hochhalten sollte.
Es fallen einem auch so Muster so stark auf, finde ich irgendwie. Also ich finde, es fallen einem, wenn man so 3-4 Filme am Tag sieht und das über mehrere Tage, viel stärker so Gemeinsamkeiten in Charakterkonstellation, Soundtrack, Kamera oder sowas auf und denkt sich so, das habe ich jetzt schon dreimal gesehen, mich interessiert jetzt eure Lebensgeschichte nicht mehr so richtig. Mir ging das so bei einem Film, das war mein erster Walkout bei diesem Festival, Laila in Haifa von Amos Gitai, den ich gestern Abend gesehen habe, der, wo es eigentlich um ne, 5 Frauen geht, die in so einer Kunstgalerie / Bar in Haifa aufeinandertreffen, Palästinenserinnen, Leute aus Israel, so eine ganz unterschiedliche Gruppe. Und du hast ihn ja dann länger geschaut, deswegen musst du mir sagen, wie der vielleicht war. Weil eigentlich ist es ja immer so, eigentlich darf man nicht früher rausgehen, weil man Angst hat, vielleicht ist es der Film des Festivals. Aber ich war da so, vielleicht ist es auch die Müdigkeit jetzt so, aber so leer, so hyperprivate, er geht mit ihr fremd und sie ist jetzt mit ihm zusammen, Geschichten irgendwie zu sehen. Ich fand die Dialoge auch ganz schlecht. Dann dachte ich einfach, okay, ich knick mir das jetzt mal. Der war dann aber doch auch wirklich auch sehr schlecht besprochen, was ich so gesehen habe. Du mochtest den auch nicht, ne?
Nee, ich kann den leider jetzt nicht irgendwie Ehren retten. Obwohl Amos Gitai ist schon ein sehr irgendwie interessanter Regisseur ist, der schon irgendwie eine ganz tolle und auch irgendwie sehr wechselhafte irgendwie Karriere hinter sich hat. Ist auch der letzte Film, der ja so eine Polit-Doku war, die super spannend war, die war eh auch hier im Lido. Der gestern war irgendwie sehr merkwürdig, unausgegoren, du hast vollkommen recht, die Dialoge waren teilweise wirklich extrem hölzern, auch das Schauspiel irgendwie ungelenk. Ich fand auch irgendwie das ganze Sounddesign irgendwie so, als wäre irgendwie die letzte Tonmischung, normalerweise sind jetzt technische Dinge nicht so das, an dem ich mich zuerst stoße, aber irgendwie hat der Film so richtig roh gewirkt, als wäre er so ganz schnell irgendwie runterproduziert worden, wobei jetzt natürlich diese Dialoge schon auch so eine geopolitische Idee hatten, also das Verhältnis von Palästinensern in Israel, Israelis zu Palästinensern etc. über so libidonöse Verhältnisse aufbrechen, hat er versucht aufzubrechen und das hat aber irgendwie gar nicht funktioniert.
Gerade warst du in einem Film, der eigentlich, ja, jetzt ja, du hast es vorhin im Vorgespräch zu mir gesagt, eigentlich ein Zeitdokument ist, ne? Hopper, Welles, es geht um Orson Welles und Dennis Hopper und die sitzen einfach zusammen 2 Stunden, die beiden Regisseure, und reden miteinander, ne? Wann war das?
Genau.
1970 oder so?
Ja, es war kurz nach Easy Rider, mhm. Ich glaube 69 oder schon 70. Und das ist so ein 140 Minuten langes Gespräch. Also sieht man schon noch ein paar andere Leute, eine junge Frau und so dabei. Und man sieht Welles eigentlich nie. Der stellt so aus dem Off irgendwie seine Fragen und es ist ein super spannendes Zeitdokument, als Hopper in dem Moment quasi so als die neue Gegenkultur-Ikone, wenn man so will, gilt und,
ja.
Und Welles sozusagen als der alte Sir irgendwie des Hollywood-Kinos, der quasi jetzt auf die jüngere Generation blickt, ja. Und irgendwie sehr stark auf seine politische sozusagen Rolle als, wenn man so will, Generationensprecher oder als Revolutionär, ja, letztlich irgendwie festnageln will und Hopper lässt das irgendwie nicht mit sich geschehen und weicht aus und ist sozusagen im ersten Drittel eigentlich vor allem cinephiler Filmbegeisterter, der ständig versucht sozusagen den Ausweg ins Kino zu nehmen. Es gibt dann noch Längen und sehr redundante Stellen, mhm. Aber es ist irgendwie spannend, wie sehr sozusagen dieses Gespräch dann auch einfach vom Zeitgeist gesättigt ist. Ja? Also von einer Zeit, wo quasi die ganzen Bürgerrechtsbewegungen, die Hippie-Bewegung selber irgendwie an so einen Moment geraten, wo dann alles sozusagen auch möglicherweise schon ins Gegenteil wieder kippt. Ja?
Hast du die oder ihr Werk und ihren Blick so dann auch erkannt, so in den Charakteren, und also clashen da auch so 2 Arten des Kinomachens irgendwie aufeinander?
Nicht wirklich, weil Welles jetzt sozusagen schon eher so der Fragensteller ist und jetzt wenig über seinen Blick auf das Kino irgendwie verrät. Wenngleich er gerne lange Fragen stellt und so. Aber es gibt dann schon so Stellen, wo sie kommunizieren und wo man das Gefühl hat, okay, da geraten jetzt irgendwie unterschiedliche Sichtweisen auch irgendwie des künstlerischen Schaffens irgendwie aufeinander, beziehungsweise differenzieren sie sich dann irgendwie so gegenseitig. Ja? Also es geht dann, weiß ich, um die Frage quasi, also sehr persönliche Dinge auch, wenn man einen Film macht, ob man dann Dinge herausfinden will, die man sich quasi selber verschweigt. Das ist dann so ein Begriff, auf den sie sich zum Beispiel einigen können,
okay,
dass das etwas ist, was den künstlerischen Schaffensprozess vielleicht überhaupt ausmacht. Ja.
Ich wollte heute eigentlich auch noch ein paar mehr Filme sehen, habe es aber leider nicht geschafft, weil ich was anderes arbeiten musste vorhin und dann zu spät kam, auch zu diesem Film leider. Ich wollte mir heute eigentlich noch One Night in Miami, das Regiedebüt von Regina King, anschauen. Das hast du geguckt, ne?
Mhm.
Wer sind die drei? Ist es also Muhammad Ali, Cassius Clay, dann Malcolm X und wer ist der dritte?
Sam Cooke,
okay.
Und Jim Brown. Jim Brown ist ein Football-Star dieser mhm. Zeit gewesen. Und Sam Cooke ist insofern die fast vielleicht wichtigste Figur, weil sie halt so die Antagonistenfigur ist. Die anderen sind sozusagen ja irgendwie schon von Malcolm X gewissermaßen, wenn man so will, bekehrt worden, mhm. Stehen hinter der Bewegung und Cooke verkörpert eben sozusagen einen anderen Weg. Das ist dann so der ganz zentrale Schlagabtausch im Film zwischen Malcolm X und Cooke, der eben sagt, quasi, es gibt auch einen anderen Weg als diesen von ihm eben zu. Also er kritisiert letztlich an X, dass er zu vehement irgendwie alle auf eine Linie bringen will, beziehungsweise halt auch irgendwie den Antagonismus befördert und Cooke meint dann, dass er quasi mit seiner Arbeit als nicht nur Interpret, sondern eben auch als Musikproduzent irgendwie mehr für oder mindestens gleich viel für die schwarze Sache gemacht hat wie X mit seinen politischen Bestrebungen. Ja.
Wie fandst du den Film?
Es ist ich würde sagen, es ist irgendwie ein eher konventionelles Werk. Ja.
Ja.
Interessant daran ist halt, dass es irgendwie vor allem im ersten Drittel oder so ein paar sehr schöne Szenen gibt, wo man halt ganz stark merkt, dass es hier jetzt um einen genuinen schwarzen Blick quasi auf Zeitgeschichte gibt. Ich fand dann dieses Kammerspiel, das den Hauptteil des Films bildet, das ja auch auf einem Theaterstück beruht, ja. Jetzt irgendwie so ein bisschen unergiebig. Ja? Also es ist für Leute, die sich sozusagen mit diesen Figuren noch nicht viel auseinandergesetzt haben, ein sicher ganz interessanter Film. Für mich war filmisch jetzt, also auch visuell, ein bisschen monoton. Ja.
Ich gehe gleich in Notturno und den hast du schon gesehen, das ist eines deiner Highlights, genau. Oder?
Ja, also,
kannst du erklären, worum es da geht?
Ja, also das ist ein Dokumentarfilm von Gianfranco Rosi, ein wichtiger italienischer Dokumentarist, und ist ein Film über, wenn man so will, die Nachbilder des Syrienkrieges. Mhm. Das heißt, er hat in den letzten 3 Jahren in der Region gefilmt und zeigt jetzt aber überhaupt keine sozusagen Kriegshandlungen mehr, sondern, also es gibt schon Armee, Soldaten zu sehen, aber es ist alles von so einer Idee des Danachs und der Stille und des Traumas letztlich besetzt. Und das macht er, finde ich, insofern super spannend, als der Film wirklich fast so ein konzeptuelles Werk eigentlich ist. Also es gibt verschiedene Schauplätze, die er dann sozusagen zu denen er wiederkehrt und aus denen er Mosaik irgendwie baut. Mhm. Ne? Und das Bedrückende in dem Film ist eben, dass es ihm gelingt, wirklich mit der Stille und mit der Zurückhaltung und mit sehr einprägsamen Bildern, aber sehr poetischen Bildern letztlich auch, umso eindrucksvoller so ein Gefühl einer menschlichen und letztlich nationalen Katastrophe zu beschwören. Ja, also bis hin zu Kindern, die und das ist dann eigentlich der Moment, wo er dann das erste Mal eigentlich konkret über ISIS, also den Islamischen Staat, spricht, der Film, wenn die Kinder dann in ihren Bildern, den sie vom Krieg gemalt haben, irgendwie nochmal ihre Eindrücke schildern, ja, und das wirklich erschütternd ist auch, ja.
Und das ist quasi, also dass die Auswirkungen zu sehen, trifft einen da quasi mehr, als wenn man die tatsächlichen Angriffe oder so gesehen hätte, oder es hat so eine ganz eigene Qualität?
Ja, also es geht jetzt gar nicht vielleicht so sehr um das betroffen werden, mhm. Aber es ist ein Film, der sozusagen, der sich auch diesen früheren Bildern sozusagen indirekt stellt. Also man sieht zum Beispiel auch irgendwie so kurdische Soldatinnen, die dann in einem Laptop irgendwie einen Einsatz irgendwie, man weiß jetzt nicht genau, ist das ein Einsatz oder ist das nur eine Art Feuerprobe, mhm. Nochmal schauen. Also diese Bilder kommen sozusagen immer nur indirekt rein, auch über ein Theaterstück, wo dann sozusagen visuelle Zuspielungen erfolgen. Ja. Aber was sozusagen, worauf Rosi halt irgendwie mehr aus ist, ist sozusagen irgendwie ein Bild dafür zu finden, wie die Menschen nach dem Krieg einfach, also ob und wie sie weiterleben können. Ja. Und er findet eigentlich im Grunde genommen halt logischerweise eher sowas wie eine gesellschaftliche Katatonie, wenn man so will. Ja? Also die Leute sind halt unglaublich belastet, ja? und das Sprechen muss sozusagen erst gelernt werden, gewissermaßen. Ja? Und die müssen sozusagen ihre Eindrücke auch irgendwie eben über ein Theaterstück zum Beispiel irgendwie kanalisieren lernen. Ja?
Ein anderer Film, über den wir gestern schon gesprochen haben und den wir auch ja schon ziemlich stark gelobt haben, war The World to Come, und den fandst du auch gut, ne?
Ja, das fand ich es war vielleicht sogar die größte Überraschung bisher, weil irgendwie Rosi, da habe ich schon im Vorhinein gehört von befreundeten Kuratoren, dass der toll sein soll, und andere Namen kennt man halt, und Mona Fassold kennt man irgendwie nur als Drehbuchautorin, ja, von Brady Corbett bisher. Also sie hat noch einen Film gemacht, den habe ich aber nicht gesehen. Und das ist ein wirklich sehr, sehr schöner, sehr, sehr kontrollierter ein Period Piece über zwei Farmerinnen, Farmersfrauen im 19. Jahrhundert. So ein bisschen ein Companion Piece zu Céline Sciammas letztjährigen Film.
Porträt einer jungen Frau in Flammen.
Genau, weil es geht eben dann auch um eine lesbische Liebesbeziehung zwischen den beiden Frauen, wobei jetzt die Liebe, also wenn man den Film als Liebesfilm bezeichnen würde, würde man ihn eigentlich einschränken, weil es wirklich auch um die Frage geht, wie sich weibliche Subjektivitäten in diesen Zeiten überhaupt sozusagen entfalten kann. Mhm. Ja, also es geht dann noch über Liebe hinaus und das macht sie sehr, sehr klug über Voice-Over. Es erinnert wieder so ein bisschen an Melick, nur ohne kosmischen Überschwang.
Ja.
Und ist extrem gut geschrieben auch, ja, und toll gespielt.
Es hat gestern, das habe ich auf Twitter gesehen, hat eine Frau, ich glaube auf den USA, die an so einer Rezeption arbeitet, da kommen immer, meint sie, so alte Männer hin und reden sie immer zu, so mit ihrer Sicht der Welt, und mittlerweile fängt sie an, das mit dem Handy aufzuzeichnen und dann so Terrence Malick-artige Filme daraus zu machen, und das ist so ein Schwarz-Weiß-Film, wo sie so durch die Stadt geht und so an den Baumrinde anfasst und du siehst so, hörst aus mal auf, wie dieser Mann erzählt, ja, the heart and the meaning of love is this, und sie ist so, ah, yeah, okay, da muss ich gerade dran denken, fand ich ganz witzig. Warum aber, weißt du, auf was dieser Film The World to Come basiert? Ich habe sich nochmal, basiert er auf einem Buch, weil ich fand den so gut geschrieben, dass ich mich gefragt habe, gibt es da eine Vorlage?
Es gibt eine Vorlage, ja. Okay. Ich glaube, es ist ein Roman, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Okay, das wirkte auch so, weil das fand ich nochmal, also ich habe mich auch gefragt, warum hat er uns aber dann doch alle so überrascht? Weil eigentlich würde man ja denken, ja, es werden so Tagebucheinträge aus dem Off vorgelesen, warum arbeitet der Film so viel mit Sprache, wenn es ein Kinofilm ist? Aber ich hatte so das Gefühl, diese Sprache ist so schön doch gewählt und gleichzeitig sind die Kameraeinstellungen manchmal so einengt, dass man wirklich auch sich darüber gefreut hat, bei diesem Gedankenprozess von dieser eher biedereren Frau, Catherine Waterston heißt sie, ne, die Schauspielerin gespielt ist, dass man sich da so richtig rein versetzen konnte. Und also ich glaube, ich krieg's
so bieder finde ich die gar nicht, die ist halt extrem ist so verschüchtert,
genau,
und scheu.
Ja.
Ne? Aber ich finde, was der Film halt auch total toll macht, abgesehen von der Sprache, ist eben diese Sprache sozusagen auch einen Ort zu geben, in dem sie sich entfalten kann. Ne? Also es gibt ja viele Filme, die mit Voice-Over arbeiten und dann irgendwie ist man bald irgendwie nicht mehr dabei und findet diese Voice-Over irgendwie überladen und verliert sich irgendwo. Und das ist aber ein Film, der quasi ganz stark eigentlich so eine Verschränkung findet zwischen Landschaft, Atmos, super Soundtrack finde ich auch, der von einem britischen so ein bisschen Avantgarde-Musiker gestaltet ist, wie bei Corbett ja auch, der gerne mit sozusagen irgendwie ungewöhnlichen Komponisten gearbeitet hat bisher. Ja. Ja. Und das gibt dem Film halt auch so eine ganz eigene Dichte, finde ich. Ja. Also zum Beispiel der Sturm, da gibt es dann so einen riesigen Schneesturm, und der wird dann noch so ergänzt durch so Trompeten, Töne, die sich sozusagen so in diesen Sturm mischen. Ja, das fand ich super. Ja.
Ich will das nicht auch auf ein zu hohes Podest heben, aber ich war immerhin in Teilen manchmal, also habe ich auch gestern gesagt, weil natürlich ein Haus in der Mitte des Films abfackelt, so ein bisschen an Tarkovsky erinnert und so leicht Belatar, ne, als dieser Sturm kommt und sowas, natürlich alles ein bisschen konventioneller, aber ich dachte zwischendurch schon, das ist großes Kino in manchen Sachen. Und diese eine, also ich krieg's nicht ganz zusammen, aber sie sagt irgendwie sowas wie, dass wenn sie sie sieht, dann sieht sie sie so wie auf einer Welle von sich davon reiten und sie fährt mit einem Boot rückwärts, aber sie blickt sie nie an mit dem Blick der Gleichgültigkeit, mit dem normalerweise die Glücklichen die Unglücklichen bedenken. Mhm. Und das fand ich, war schon komplex geschrieben. Mhm. Du siehst einen einfachen Moment, aber du hörst eine sehr komplexe Schilderung darin in ihrer Sprache. Das fand ich auch ganz beeindruckend. Wir müssen noch mal über einen Film kurz reden, über den ich hier immer wirklich völlig Unterschiedliches höre. Manche sagen, es ist super, andere sagen, es ist der langweiligste Film auf dem Festival, The Disciple.
Ja.
Dieser indische Musikfilm. Hältst du auch für einen der besten Filme hier?
Genau, also das ist für mich einer, ich habe nämlich drei haben wir jetzt geredet oder zweimal geredet, das ist jetzt der dritte, den finde ich auch außergewöhnlich. Das ist vielleicht sogar, also die anderen beiden bewegen sich ja dann doch irgendwie noch in so bestimmten Settings, die man entweder jetzt aus dem Genre-Hintergrund kennt oder die man von diesen Regisseuren kennt. Aber Disciple ist so ein Film, der mich wirklich irgendwie ganz, ganz, ähm, ähm, woanders abgeholt hat, wenn man so will. Ja. Ich kannte zwar schon den Regisseur durch sein Debüt, das ja auch hier lief und Horizonte gewonnen hat, vor, weiß nicht, 8 Jahren oder so. Und der ist aber ganz anders. Und das Tolle ist einerseits, wie er mit der Musik umgeht, diese klassische indische Gesangskunst, mit der ich mich eigentlich noch nie irgendwie auseinandergesetzt habe, die aber eine unglaublich hypnotische Wirkung in dem Film entfaltet und fast wie so eine Sprache funktioniert, der man irgendwie eigentlich noch viel länger zuschauen könnte. Das ist aber natürlich jetzt irgendwie, das allein wird es noch nicht machen. Ich finde, er arbeitet da wirklich super auch eine Erzählung sozusagen durch diese Musik hindurch aus über einen jungen Mann, der eben unbedingt auch zu den Großen aufschließen will und sich da an zwei oder auch noch mehr Gurus festhält und sich dabei im Grunde genommen verliert. Ja? Und das ist im Grunde genommen so das Gegenteil von so einem klassischen von so einer klassischen Aufstiegsmusiker Aufstiegsmusiker-Drama, ja, wo am Ende dann immer so der Durchbruch kommt, ja, da ist es genau umgekehrt, er wird von anderen überholt, er schließt nie auf, er bleibt immer in den kleinen Seelen, ja, und das erzählt, finde ich, ganz viel irgendwie auch von so von Devotion und dabei, wie sich sozusagen ein Wunschtraum, und das gilt dann wahrscheinlich für viel mehr Menschen als umgekehrt, eben auch verflüchtigt, ja, und aufreibt und was das aus einem Menschen macht, ihn möglich sogar ein bisschen verhärtet, ja, ein bisschen fanatisch werden lässt, ja, und dabei aber alle Ambiguität bewahrt. Ja, also das fand ich echt toll. Ja. Und das alles in so einer bisschen traumhaften, fast lyrischen Überhöhtheit erzählt, die dann aber doch nicht den Boden unter den Füßen verliert. Ja. Das ist ein toller Film und ich glaube, das sind Filmemacher, von denen man noch ganz viel hören
jetzt
wird.
Jetzt bin ich wieder interessiert, aber den kann man, glaube ich, jetzt auch nicht mehr anschauen. Du, mir fällt gerade ein, du hast vorhin gesagt, dass du Luca Guadagnino ja getroffen hast, ne, zum Interview. Kannst du noch mal kurz erzählen, wie war der so drauf?
Also ja, das ist insofern lustig, weil das ein bisschen neben dem Festival passiert ist, weil er jetzt eine Serie für HBO gemacht hat, We Are Who We Are.
Ah, okay.
Und die wird quasi jetzt so am Festival mitpromotet und das Gespräch war aber dann doch irgendwie toll, auch deswegen toll, weil man irgendwie über mehr Dinge hat sprechen können, beziehungsweise weil er sich als unglaublich gescheiter, witziger Gesprächspartner herausgestellt hat. Also ich habe ihn ja als Regisseur jetzt schon noch verehrt, aber er ist auch wirklich gebildet. Ja, der hat ja auch irgendwie Filmgeschichte studiert und ist unglaublich eloquent, also wirklich auch ein intellektueller Filmemacher.
Ja.
Und das erlebt man dann irgendwie nicht alle Tage. Also ich fand ihn echt irgendwie klasse. Ja. Und er hat einen Teller Kuchen für mich bestellt, darauf bestanden hat, dass ich den Kuchen dieses Hotels kosten muss. So viel zu Embedded Journalism.
Ja, Honig ums Maul schmieren, ne? da haben wir es. Kann man dann beim Standard wahrscheinlich nachlesen, oder?
Genau, dann, wenn die Serie hoffentlich auch in Österreich startet, aber das nehme ich fest an. Ja.
Hast du sie schon gesehen?
Ich habe sie, also sie haben mir 3-4 Folgen geschickt, ja, sonst hätte ich da das Interview nicht machen
können.
Und
war okay?
Ja, super spannend. Ja.
Okay.
Ja, ja. Es geht um einen Militärstützpunkt, nicht weit von hier in Italien, aber einem amerikanischen. Und das ist sozusagen Amerika im Kleinen. Und es beginnt damit, dass ein neuer Commander kommt und das ist eine lesbische Frau, die von Chloe Sevigny gespielt wird. Und die bringt ihre Lebensgefährtin mit und ihren 14-jährigen Sohn. Und spielen tut das Ganze sozusagen während der letzten, also bei der sozusagen Kampagne der letzten Präsidentenwahl vor 4 Jahren. Das heißt, man hat auch einen Eindruck von dem aufkommenden Trumpism, wenn man so will. Ja.
Klingt komplex, spannend, klingt spannend. Ja. Freue ich mich drauf. Und ich freue mich auch sehr darüber, dass du mit mir geredet hast. Jetzt waren wir doch wieder eine halbe Stunde lang. Danke für deine Zeit. Man findet dich auf Twitter, verlinke ich in der Podcast-Beschreibung. Und ich wünsche dir noch ein schönes Festival.
Ja, danke. Danke für die Einladung.
Tschüss.
Ciao.